Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Herr Todenhöfer, erstmal vielen Dank für die Einladung. Wir sind hier in München. Ich würde Sie gerne erstmal vorstellen. Ich weiß, Sie sind eigentlich schon sehr bekannt, aber vielleicht noch so ein paar Eckdaten zu Ihrer Person. Sie waren Richter am Landgericht in Kaiserslautern. Sie waren 18 Jahre lang als CDU-Abgeordneter im Deutschen Bundestag, und zwar von 72 bis 1990.
Ja.
Richtig, ne? Dabei hatten Sie auch unter anderem die Rolle als rüstungskontrollpolitischer Sprecher.
Ja.
So, stimmt doch, ne? Damals galten Sie sogar als Rechtsaußenkandidat, der sich mit niemand abstimmte. Das fanden nicht alle schlecht. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das auch noch ein bisschen anders. Hatte ich zumindest so gelesen.
Ja, rechtsaußen war ich nie. War ich immer vorne, aber...
Hat man,
aber viel abgestimmt habe ich mich nicht.
Ja. Genau. Und Sie waren außerdem danach oder später dann Vorstandsmitglied beim Burda Verlag.
Stellvertretender Vorsitzender.
Danke für die Korrektur. Wir sprechen heute über Ihr neues Buch, Die große Heuchelei, wie Politik und Medien unsere Werte verraten. Sie klagen den Westen an, das machen Sie oft, das machen Sie gerne, und sprechen im Wesentlichen von drei außenpolitischen Merkmalen des Westens, sagen wir es mal so allgemein. Und zwar Macht.
Ich habe auch schon mal Russland kritisiert.
Können Sie auch gerne machen. In diesem Fall haben Sie den Westen kritisiert und Sie sprechen von drei, ich würde mal sagen, außenpolitischen Merkmalen, und zwar Macht, Märkte und Moneten. Wäre es denn besser, wenn der Westen ehrlicher wäre und von Interessen statt Werten sprechen würde? Wären Sie dann glücklicher mit dieser Außenpolitik?
Ja, sicher. Wir sind eine Demokratie. In einer Demokratie darf die Bevölkerung mitentscheiden, zumindest indirekt über Wahlen. Und wenn Sie der Bevölkerung ständig falsche Motive für ihre Kriege beispielsweise geben, hat die Bevölkerung keine Chance mitzuwirken. Wir haben in der Außenpolitik keine Möglichkeit demokratischer Willensbildung. Demokratie fällt in der Außenpolitik völlig flach. Und der Westen begründet seine Kriege eigentlich immer damit, dass er sagt, er müsse jetzt seine Werte verteidigen. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Menschenrechte, Demokratie. Aber es geht ihm bei seinen Kriegen, ich bleibe jetzt mal bei den Kriegen, oder auch bei Sanktionen, nie um seine Werte. Es geht ihm immer nur um Interessen. Und dadurch werden Kriege leicht, weil man den Menschen etwas vormacht, wenn man sagt, wir kämpfen jetzt für was ganz Edles. Und für edle Dinge kann man unter Umständen auch die Zustimmung der Bevölkerung gewinnen.
Aber wenn, was ist, wenn die Politik dieselbe bleiben würde? Also man, sagen wir mal,
nein,
wir sprechen von
Interessen.
Nein, das
will ich auch nicht. Aber wenn die Bevölkerung, wenn die Politik beispielsweise sagen würde, als sie in Afghanistan eingegriffen hat, 2001, wir kämpfen hier, weil die USA geostrategische Interessen haben. Und weil wir als Bündnispartner mitzumarschieren haben, das ist die wirkliche Lage, dann hätte die Bevölkerung gesagt, nee, da machen wir nicht mit. Die Bundesregierung, man kann das in den Protokollen des Deutschen Bundestages noch nachlesen, ich habe das natürlich auch getan, fast alle Parteien haben argumentiert, wir kämpfen hier für Werte. Und sie haben dann ganz spezielle Gründe genannt, wir kämpfen zum Beispiel dafür, dass afghanische Schulmädchen wieder zur Schule gehen können und dass wir dort Brunnen bauen können. So, wenn Sie gesagt hätten, wir kämpfen um geostrategische Ziele, hätte die deutsche Bevölkerung Nein gesagt. Aber bei der Frage, sollen wir jetzt afghanischen Mädchen helfen, wieder in die Schule zu gehen, sagen viele Leute, ja, also das ist wirklich, so geht's nicht. Und dass die Taliban denen nicht den Schulbesuch erlauben, ist auch nicht gut. Wobei das alles ein bisschen komplizierter war. Es war der Bürgerkrieg, es war in Bürgerkriegszeiten auch schwierig. Und auch heute gehen nur 40% der Schulmädchen nach 17 Jahren Krieg in die Schule. Aber man hat der Bevölkerung falsche Argumente genannt. Und ich will mit dem Buch, dadurch, dass ich sage, hallo, wenn ihr von euren Werten bei Kriegen sprecht, heuchelt ihr, lügt ihr die Bevölkerung an. Ich will erreichen, dass Kriege schwieriger werden. Und es wird schwieriger, wenn man die echten Gründe nennen muss.
Wer war's?
Und sie sollen auch schwieriger werden.
Wer war das denn? Ich weiß gar nicht, ob es ein Abgeordneter oder vielleicht sogar schon Minister war. Vielleicht vor 10 Jahren sagte doch, zur Not müssen wir auch die Handelswege freibomben.
Das war der deutsche Bundespräsident Köhler.
Und er wurde doch da damals...
Er musste zurücktreten.
Aber er hat doch eigentlich die Wahrheit gesagt.
Ja, nein. Man kann seine Interessen nicht einfach mit Gewalt durchsetzen, sondern man kann Interessenpolitik machen... Und dabei sollte man die Interessen anderer Völker auch berücksichtigen. Und wenn man die Interessen anderer Völker immer niedertrampelt, wie das in Europa jetzt 500 Jahre lang geschehen ist, dann kriegen sie eben immer wieder Krieg. Krieg Deutschland gegen Frankreich, Krieg Frankreich gegen England, Krieg Russland, Deutschland gegen Russland. Kriege hören nicht auf, wenn sie die Interessen anderer nicht berücksichtigen. Aber dass Außenpolitik, Interessenpolitik ist eine Realität. Aber wenn ich sage, dass man in der Außenpolitik Interessen durchsetzt, dann heißt das doch nicht, dass ich dabei Völker erschlagen darf, dass ich Hunderttausende von Menschen erschlagen darf. George W. Bush hat im Irakkrieg über 1 Million Menschen getötet.
Weil Sie hatten sich ja gefreut, dass er gewählt wurde. Ich meine, Sie tendieren ja auch eher ins republikanische Lager bei den US-Amerikanern. Ich habe einen alten Frankfurter Rundschau-Artikel gelesen und jeder darf seine Meinung natürlich ändern. Aber
viele haben sich gefreut damals, als Bush gewählt wurde, weil er viele Dinge angekündigt hat. Er wollte einen mitfühlenden Konservativismus. So, das klang eigentlich sympathisch. Und viele haben sich auch gefreut, als Obama gewählt wurde. Ich auch. Ich habe in Berlin gestanden, als er als Senator dort geredet hat und sich vorgestellt hat und habe mitgebrüllt, yes, we can. Heute finde ich, dass es kein Glück für die Welt war, dass Obama Präsident geworden ist. Weil er in Afghanistan, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, als eine der ersten Maßnahmen die Zahl der amerikanischen Truppen verdreifacht hat, weil er den Drohnenkrieg eingeführt hat, weil er viel lieber bombardiert, als eigene Truppen, das Leben eigener Truppen zu riskieren und so weiter.
Also auch ein Herr Todenhöfer irrt sich mal.
Auch ein Herr Todenhöfer hat Träume. Und manche dieser Träume erfüllen sich nicht. Und außerdem ist das Leben ein Lernprozess. Und ich wünsche Ihnen und wünsche mir, dass wir immer weiter lernen. Und das ist ja eigentlich das Leben, dass man sich selber auch ein Stückchen verbessert. Ich würde heute nie mehr sagen, es ist gut, dass Bush gewonnen hat. Und ich würde nie mehr sagen, es ist gut, dass Obama gewonnen hat. Und ich würde natürlich nicht sagen bei Trump, weil ich von vornherein dagegen, es ist gut, dass Trump gewählt wurde.
Es ist gut oder nicht gut, Verzeihung?
Ich würde nie sagen, dass es gut ist. Ich habe es auch nie gesagt.
Sie haben ja auch mit deutschen Terroristen damals in Syrien und im Irak gesprochen. Was denken Sie eigentlich heute über diese Diskussion der Rückkehrer? In Großbritannien hat man, glaube ich, sogar die Staatsbürgerschaft entzogen. In Deutschland weiß man noch nicht genau, was man da machen soll. Wie schätzen Sie das ein? Und wir reden explizit über deutsche Staatsbürger, selbstverständlich.
Ja, die Kämpfer des IS, die Terroristen des IS, haben eigentlich alles vermasselt, was man vermasseln kann. Sie haben ihre Religion verraten, sie haben ihren Kampf verloren. Sie haben, statt, wie Sie gesagt haben, gegen Amerikaner zu kämpfen, haben sie vor allem Muslime umgebracht. Die haben alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und für mich ist Gewalt als Mittel der Politik, wenn es nicht reine Verteidigung ist, sowieso nicht akzeptabel, also ist der IS nicht akzeptabel. Aber der Grund, warum solche Terrorbewegungen entstehen, warum Terrorismus entsteht, ich war Richter in einem deutschen Terrorprozess gegen die Rote Armee-Fraktion, waren deutsche Terroristen. Der Grund, warum Terrorismus entsteht, ist Ungerechtigkeit oder empfundene Ungerechtigkeit. Und dadurch, dass wir jetzt die ganzen sunnitischen Städte im Irak oder in Syrien plattgebombt haben, Mosul, Raqqa, Ramadi, Fallujah. Dadurch haben wir dem IS nicht die Argumente weggenommen. Wir haben nicht gezeigt, dass wir gerechter sind, sondern wir waren noch ungerechter als der IS. Das war ein terroristischer Krieg, den wir dort geführt haben. Und wenn man die Ungerechtigkeit verstärkt, züchtet man noch mehr Terrorismus. Unsere Kriege waren ein Terrorzuchtprogramm. Und was macht man mit denen, die zurückkehren? Sie denken jetzt wahrscheinlich eher an die Frauen oder die Kinder.
Nee, ich denke auch an die Soldaten selbst, die dort
gekämpft
haben.
Die Kämpfer, die dort gekämpft haben, also die da nicht nur Küchendienst versehen haben, müssen hart bestraft werden und gerecht bestraft werden. Wir müssen zeigen, dass wir gerechter sind als sie. Und dann gibt es noch die Familie, die Frauen. Ganz schwieriges Problem. Auch da müssen wir zeigen, dass wir gerecht sind. Und Gerechtigkeit muss ich zum Beispiel auch zeigen bei den Kindern. Da gibt es eine Diskussion, dass man die Kinder, das sind zweijährige Kinder, im Grunde von Anfang an, wenn sie nach Deutschland zurückkommen, überwachen sollte. Das hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun. Wir hatten ganz schlimme Verbrecher in Deutschland, die Nazis. Und niemand wäre auf die Idee gekommen, die Kinder von Nazis zu überwachen. Also wenn wir verhindern wollen, dass der Terrorismus weiter Zulauf bekommt, dann sollten wir die Terroristen hart, aber gerecht behandeln.
Sind diese Menschen gefährlich für die europäische, für die deutsche Gesellschaft?
Wenn wir sie gerecht behandeln, sind sie nicht gefährlich. Es gibt in Deutschland auch heute noch Überlebende der Roten Armee-Fraktion und sie sind nicht gefährlich, weil wir am Ende sie gerecht behandelt haben.
Ist es fair, den eigenen Terrorismus im eigenen Land, der hier auch entstanden ist, mit dem internationalen Terrorismus oder dem von mir aus islamisch-fundamentalistischen Terrorismus zu vergleichen?
Also der IS-Terrorismus ist ja nicht in Deutschland entstanden. Der IS-Terrorismus ist eine Antwort auf den amerikanischen völkerrechtswidrigen Einfall im Jahr 2003 im Irak. Daraufhin sind Gruppierungen entstanden. Zarqawi war der Vorgänger, also der Erste, der mit Kopf enthaupten und Barbareien und Grausamkeiten versucht hat, auf sich aufmerksam zu machen. Und dann gab es die Demonstrationen in Syrien. Und dann wurde weltweit gesagt, es gibt nur ein einziges Problem und das sind die Amerikaner und dieser Diktator Assad. Und dann wurden ständig Berichte gebracht, dass Kinder in Syrien täglich getötet wurden. Und dann zogen junge Engländer, ich habe auch Engländer kennengelernt im Islamischen Staat, junge Schweden, junge Deutsche los, um dieses Unrecht zu bekämpfen.
Ich hätte jetzt sogar gesagt, das ist gegen den amerikanischen Imperialismus.
Ich glaube, einer der Hauptgründe war Assad. Also das haben mir jedenfalls die Terroristen gesagt, die wurden so fixiert auf diesen einen Diktator, dass sie sagten, wir müssen den beseitigen und wir müssen die Amerikaner stoppen. Und dann haben sie weder Assad beseitigt, noch haben sie die Amerikaner gestoppt.
Sie haben sie ja unterstützt im Endeffekt. Die Amerikaner wollten ja auch Assad beseitigen, somit dasselbe Ziel.
Es gibt ein Interview von John Kerry, dem damaligen Außenminister. Der hat nicht gemerkt, dass ein Tonband mitlief. Und in dem Interview sagt er, wir haben den IS absichtlich stark werden lassen, weil wir glaubten, wir würden dadurch Assad schwächen. Also die haben den IS nicht geschaffen, aber als er da war, wollten sie ihn als Instrument gegen Assad benutzen. Und auch die Amerikaner sind völlig gescheitert. Es ist ein totales Chaos eingetreten. Und es war das falsch, was der IS gemacht hat. Und es war alles falsch, was die Amerikaner gemacht haben. Die Amerikaner haben ja auch nicht gekämpft. Die Amerikaner haben bombardiert. Das ist die Strategie seit Obama. Riskiere bei Obama in der Mitte, riskiere nicht mehr das Leben deiner Soldaten, sondern bombardiere. Und dann wurden etwa in der nordirakischen Stadt Mosul 20.000 Zivilisten getötet und maximal 3.000 bis 5.000 Terroristen, wahrscheinlich 3.000 Terroristen.
Sie haben gemeint, dass die Rückkehrer, wenn sie gerecht behandelt werden würden, dann wären sie auch nicht gefährlich für die deutsche oder sagen wir mal europäische Gesellschaft.
Ja, weil Ungerechtigkeit der Grund ist für ihr Verhalten. Und wenn die jetzt plötzlich irgendeine Chance kriegen, ich kenne ein bisschen, ich verfolge natürlich die Entwicklung, ich kenne das Schicksal einiger IS-Terroristen, die verurteilt worden sind, zu Recht, die bekamen 2 oder 3 Jahre Gefängnis.
Finden Sie das gerecht?
Ich spreche jetzt von Leuten, die nur Mitglied waren und keine Kämpfer waren.
Aber kann man das so sagen? Auch nur Mitglied, auch nur in der Küche?
Eine gute Frage, ja. Das ist eine gute Frage. Also bei den Nazi-Prozessen und den Auschwitz-Prozessen haben wir immer gesagt, die reine Beteiligung, das reine Dabeisein und Nichtstun reicht eigentlich. Ich glaube trotzdem, wir haben ganz wenig Beweise. Es gibt also ganz wenig Möglichkeiten zu beweisen, was einer wirklich gemacht hat, ob er nur in einem Büro sei. Und die Strafen sind zwischen 3, 7 Jahren. Und ich wollte dir nur erzählen, ich habe das auch nicht zu beurteilen. Ich bin zu einem Terrorprozess mal hingegangen in Celle. Da wird der geistige Kopf, der angebliche geistige Kopf des IS in Deutschland, steht da vor Gericht. Und ich habe mir das mal einen Tag lang angehört. Ich finde es ganz, ganz schwer, da die Wahrheit rauszukriegen. Was hat der wirklich getan? Was hat er in Deutschland getan? Hat er wirklich Einfluss gehabt? Sagen die Zeugen dort die Wahrheit? Und ich habe mit Leuten telefoniert, die mich angerufen haben und die dann ihre Strafe abgesessen haben und die dem IS völlig abgeschworen haben, die einfach sagen, das war totale Entschuldigung, Scheiße. Es war alles Mist, was wir gemacht haben. Und es gibt Leute, von denen ich sagen würde, wenn die eine Chance bekommen, ins Berufsleben zurückzukehren, ich muss Ihnen ja nicht den verantwortungsvollsten Job geben. Haben Sie eine Chance und sind Sie keine Gefahr? Wenn wir Sie völlig ungerecht behandeln und ausgrenzen, könnten Sie wieder eine Gefahr werden.
Die Frage bleibt im Raum. Ist das fair? Ist das nicht fair? Manche würden sagen, die haben ihre Entscheidung getroffen und dafür muss jetzt auch Verantwortung übernommen werden. Und sie können quasi nicht von der Gesellschaft, gegen die sie ja auch gekämpft haben, es ist ja auch eine ideologische Auseinandersetzung, nicht erwarten, dass sie dann sagt, okay, wir verzeihen euch, kommt wieder zurück.
Ja, aber nein, nicht einfach zurückkommen. Die müssen bestraft werden, wenn sie schuldig geworden sind. Aber der Rechtsstaat zeichnet sich ja dadurch aus, dass er auch gegenüber Verbrechern gerecht ist. Also ich war Kurzrichter, wenn vor mir ein Mörder sitzt, kann ich nicht sagen, das ist ein Mörder, zu dem bin ich nicht mehr gerecht. Da zeigt sich der Rechtsstaat. Und das ist eine Frage der Klugheit. Ich sage nochmal, ich sage nicht, behandelt sie sanft. Ich sage, behandelt sie hart, aber fair. Und das ist in unserem Interesse. Das ist nicht im Interesse zu sagen, ihr seid Schufte, ihr seid Schweine und ihr kriegt hier keine Chance. Das ist kein rechtsstaatliches Verhalten. Und amerikanische Soldaten, die Kriegsverbrechen begangen haben, stehen auch vor amerikanischen Gerichten und werden meistens sehr milde behandelt. Ich sage nicht einmal, dass man den eher so milde behandeln sollte wie amerikanische Soldaten, die ihren Opfern Finger abgeschnitten haben oder die Taliban-Kämpfer durch Hunde vergewaltigen lassen, was ich alles in dem Buch auch beschreibe und was ich auch belegen kann.
Sie beschreiben in Ihrem Buch eine Geschichte eines Jungen namens Alan aus Bashika, Jeside. 11, 12 Jahre alt, der sich dann auf den langen Weg nach Deutschland macht. Er flieht nicht nur vor den US-Luftangriffen, sondern auch vor dem IS. Ja. Schlussendlich kommt er in Deutschland an und freut sich natürlich auch da zu sein. Meine Frage an Sie, wie wird so ein junger Mann groß in Deutschland, der ja vor den westlichen Bomben auch, nicht nur, aber auch den westlichen Bomben fliehen muss, wie entwickelt sich der in der westlichen Gesellschaft? Ist da nicht eine gewisse Animosität und auch nachvollziehbare Animosität übrig? Können solche jungen Menschen, die wir ja auch viele in Deutschland, in Europa haben, auch wirklich integriert werden? Oder bleibt da diese gewisse Animosität gegenüber dem Westen, der ihn ja auch dazu gezwungen hat, überhaupt diese Flucht anzutreten?
Ja, beides ist richtig. Er vergisst nicht, dass da Bomben ziemlich wahllos abgeworfen werden, aber er vergisst auch nicht, er ist Jeside, er hat also einen anderen Glauben, er vergisst auch nicht, dass der IS sich als islamisch ausgegeben hat, obwohl der IS im Grunde genommen anti-islamischer Staat heißen müsste, weil er alle Werte des Islam verrät, aber er vergisst halt nicht, dass seine unmittelbaren Feinde, die IS-Feinde, eben behauptet haben, sie seien Muslime, was sie in Wirklichkeit nicht sind.
Aber wie geht es ihm denn hier?
Es geht ihm gut. Es ist ein richtiger, guter Deutscher. Ich musste ihm, um seine Anonymität zu schützen, einen anderen Namen geben. Aber dem Jungen geht es gut. Der ist vorzüglich auf der Schule. Die Lehrer schwärmen von ihm. Und das ist eine gute Flüchtlingsgeschichte. Das hat funktioniert. Und der hatte auch wirklich Gründe zu flüchten aus einer Heimat, die keine Perspektive mehr hatte.
Wenn Sie sagen, das war auch wirklich ein Flüchtling, dann sagen Sie ja quasi auch, es gibt auch nicht echte Flüchtlinge.
Nein, ich wollte damit eigentlich nur sagen, das ist ein Fall, wo jeder sagen würde, ja,
dann
dem müssen wir helfen.
Es gibt auch Fälle,
wo es einige so nicht sagen, ja.
Und wie geht man denn damit um? Ich meine, wir können jetzt davon sprechen, sind das jetzt Einzelfälle, sind das viele Einzelfälle? Wie viele, das wissen wir nicht. Ja? Das ist ja auch man kann jetzt nicht jeden einzelnen Flüchtling fragen, wie stehst du zum Westen?
Ja? Doch, darf man aber fragen, ja.
Darf man fragen?
Ja.
Es ist ja auch nachvollziehbar, habe ich ja auch vorhin gemeint, es ist nachvollziehbar, dass eine gewisse Animosität besteht. Ja? Das ist kein Vorwurf meinerseits, nur ist die Frage, wenn man dann hier ist, wie wirkt sich das aus? Kann man sowas durch, was weiß ich, irgendwelche Integrationsmaßnahmen überwinden? Also wie schätzen Sie sowas ein?
Ich habe vor 10 Jahren eine Stiftung gegründet, die sich unter anderem um Kriegsopfer kümmert. Und in dieser Stiftung haben wir jeden Tag zwischen 10 und 15 Kinder, Flüchtlingskinder, Kinder mit Migrationshintergrund, denen wir in der Schule helfen, denen wir ganz viel beibringen. Und die spüren, wir haben da engagieren Lehrer, das kostet Geld, aber die spüren, dass Menschen sich um sie kümmern. Diese Leute sind begeistert, in Deutschland sich zu integrieren. Ich bin an den letzten drei Heiligabenden, also am 24. da, wo andere feiern, bin ich jedes Mal in der Flüchtlingskaserne von München gewesen und habe Heiligabend mit Flüchtlingen verbracht. Das waren mal Iraker, das waren mal Syrer, zuletzt waren es Nigerianer und Nigerianerinnen. Und es waren die verzweifeltsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Das waren total frustrierte Menschen. Die hatten keine gute Unterkunft, sie hatten kein gutes Essen, sie durften nicht auf die Straße. Wenn sie auf die Straße gingen, wurden sie angerempelt und sie lesen natürlich oder erfahren über Fernsehen auch, dass sie alle als Terroristen verdächtigt sind, dass man ihnen sagt, wir brauchen euch nicht. Das kriegen die alles mit. Und diese Menschen waren total frustriert. Und die Behauptung deutscher Politiker, wir schaffen das, war eigentlich falsch, weil sie es nicht geschafft haben, weil sie sich auch nie drum gekümmert haben. Ich habe nie an einem Heiligabend in einer Flüchtlingskaserne, wo ich den Flüchtlingen jedes Mal einen ganzen Ochsen gebraten habe. Ich habe nie einen Politiker gesehen. Die sitzen da alle zu Hause und feiern. Und wir erleben auch in der Stiftung, die ich gegründet habe, bei dem Unterricht der Kinder, das finanzieren wir alles selber. Und dass Menschen sich wohlfühlen in Deutschland, Flüchtlinge wohlfühlen, hängt damit zusammen, dass es ganz viele Menschen in Deutschland gibt, die sich privat um Flüchtlinge kümmern. Der Staat macht viel zu wenig und derselbe Staat, der gesagt hat, wir schaffen das und der sie sozusagen eingeladen hat, der gesagt hat, hier könnt ihr kommen und hier wird es allen gut ergehen, schiebt sie jetzt ab, hat seine Politik einfach total geändert und geht mit ziemlich harten Methoden gegen Menschen vor, deren größter Fehler darin war, dass sie geglaubt haben, wir würden sie gerne hier sehen.
War die Einladung falsch?
Ich würde nicht sagen, dass die Einladung falsch war. Wir haben auch an den Bahnhof hier Geschenke und Pakete gebracht, damals, als die erste Flüchtlingswelle kam. Aber ich finde, wenn man Menschen einlädt, dann übernimmt man Verantwortung für sie. Und das, was dann an Politik gefolgt ist, ist chaotisch. Und wenn man Menschen ablehnt, darf man sie, wenn man Menschen einlädt, darf man sie nicht so aggressiv anschließend ablehnen. Also man muss wissen, was macht man? Und die Kanzler muss wirklich wissen, schaffen wir das? Will sie diese Flüchtlinge hier oder will sie sie rausschmeißen? Im Augenblick ist das Signal, wir wollen sie alle raus oder möglichst viele rausschmeißen.
Also manche andere würden sagen, es sind noch nicht genug, die rausgeschmissen werden. Ne? Dann gibt's
auch
die
Kritik. Oder dann darf man sie halt nicht einladen.
Ich denke, da würden Ihnen viele zustimmen, aber es ist ja nun mal passiert und jetzt, wie Merkel auch selbst sagt, jetzt sind sie nun mal da.
Ja, Frau Merkel ist eine Kanzlerin, die ich in vielen Punkten schätze, aber die Haltung, wir schaffen das und jetzt sind sie mal da und die Haltung anderer Regierungsmitglieder, die eigentlich nur wollen, dass sie wieder rausfliegen, das ist keine konsistente Haltung, das ist keine logische, das ist keine menschliche Haltung, das ist auch keine kluge Haltung. Und manchmal ist es besser, man nimmt weniger auf, aber kümmert sich dann richtig um sie. In dem Moment, wo sie Menschen aufnehmen, wo sie sagen, ihr kriegt hier Asyl, kommt rein, dann übernimmt man eine Verpflichtung. Wenn ich Menschen einlade oder wenn Sie Menschen zu sich nach Hause einladen, können Sie auch nicht sagen, jetzt gibt es nichts mehr zu essen, raus mit euch. Da hat man eine große Verpflichtung, Gastfreundschaft nennt man das.
Ich würde gerne mit Ihnen noch das Thema Islam ansprechen. Und mein Eindruck ist, dass Sie sich ein bisschen vielleicht als Kämpfer, als einsamer Kämpfer an der Front gegen antimuslimische Vorurteile sehen.
Ja, gegen antimuslimische Vorurteile sollten wir alle sein, Sie auch.
Aber ich sehe Sie so ein bisschen als einsamer Kämpfer an der Front. Also, dass Sie das immer wieder wiederholen und meines Erachtens vielleicht ein paar Dinge auch ausblenden. Vielleicht darf ich Ihnen ein paar Beispiele bringen. Bitte. Und zwar möchte ich jetzt hier auch nicht sitzen und den ganzen Islam und alle Muslime kritisieren. Aber ich denke, es gibt offensichtliche Unterschiede zwischen Kulturen. Das ist ja auch nichts Schlimmes unbedingt. Wenn ich jetzt ein paar Beispiele nennen darf, wo es vielleicht zu Konflikten kommt zwischen, nicht unbedingt Christen, aber sagen wir mal Europäern und Muslimen. Also wenn ich zum Beispiel lese, dass aus Rücksicht auf Muslime darf ein Vater mit seiner Tochter nicht mehr zum Kinderschwimmen. Das war eine Meldung vom letzten Jahr. Zum Beispiel ist ja die Einschränkung der Freiheit des Mannes, der mit seiner Tochter gerne schwimmen gehen würde. Ja. Es ist nur ein Beispiel. Dann,
mal, ich habe es nicht ganz verstanden.
Also es ging darum, dass ein Vater mit seiner Tochter gerne schwimmen gehen möchte. Ja? Und weil muslimische Frauen auch daran teilnehmen möchten, kann dieser Vater nicht mehr zum Schwimmen gehen. War eine Meldung vom letzten Jahr, Dezember 2018. Ist jetzt nur ein Beispiel.
Ja, aber ich kenne das Beispiel nicht und das ist nicht repräsentativ.
Okay, zweites Beispiel.
Erstes Beispiel.
Eine Umfrage, oder von mir aus erstes Beispiel, für Sie. Umfrage aus dem Guardian 2016, okay, ist ein paar Jahre alt. Und zwar, dass die Hälfte von britischen Muslimen denken, dass Homosexualität illegal sein sollte. Das ist eine Umfrage. Wir können jetzt darüber sprechen, natürlich, ist es repräsentativ oder nicht, aber es gibt zahlreicher solcher Umfragen.
Ja, wenn Sie die Umfrage in Deutschland gemacht hätten, vor 20 Jahren hätten Sie dasselbe Ergebnis.
Aber das ist 20 Jahre bekommen. Her.
Und wenn Sie heute Umfragen machen bei Muslimen in Deutschland, wie sie zum Rechtsstaat, zum demokratischen Rechtsstaat stehen, junge Muslime beispielsweise, kriegen Sie viel höhere Zustimmung bei jungen Muslimen als bei jungen Linken oder jungen Rechten. Das heißt, die Zustimmung zu unserem Rechtsstaat, zum demokratischen Rechtsstaat, ist bei Immigranten, bei Muslimen deutlich höher. Das heißt, Sie können jetzt ganz viele Statistiken nehmen. Ich weiß auch nicht, worauf Sie hinaus wollen. Sie wollen
ich sagen, wollte nur sagen, dass es einfach, dass es meines Erachtens Unterschiede gibt und dass dadurch natürlich Konflikte entstehen. Und wenn ich da natürlich noch das dritte Beispiel nennen darf,
bitte, ja.
Und zwar geht es dabei um eine Österreicherin, die hat einen Vortrag gehalten, da ging es um den Islam. Und sie sagte Folgendes, Zitat, es ging um Mohammed, ein 56-Jähriger und eine 6-Jährige, um seine Frau Aisha. Wie nennen wir das, wenn es nicht Pädophilie ist? Fragezeichen. Sie hat es in den Raum gestellt. Und der Europäische Gerichtshof, es ging bis zum Europäischen Gerichtshof und der urteilte zugunsten des Wiener Landesgerichtes, dass sie das nicht mehr sagen dürfte und erteilte eine Geldstrafe von 480 Euro wegen Herabwürdigung religiöser Lehren. Und ich würde das als Einschränkung der Meinungsfreiheit bezeichnen. Und ich denke, das ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes.
Ja, ich finde, dass Meinungsfreiheit auch Überzeichnungen wahrscheinlich abdeckt. Ich finde das einen historisch besonders blöden Vergleich, weil deutsche Kaiser oder der große jüdische König, der hatte über 1000 Frauen und Nebenfrauen und das waren Kinder und Ältere. Und es war eine total andere Zeit und diese Ehen wurden auch nicht, während die Kinder Kinder waren, vollzogen, sondern das waren Vertragsehen und.
Wobei es heißt, dass Große, sie mit 9 die Ehe vollzogen haben.
Aber Karl der Große hatte, also wenn wir jetzt diese Vergleiche machen, Karl der Große hatte angeblich Kinder mit seinen eigenen Töchtern. Und da wendet sich der Gast, auch ich, mit Grauen und sagt, um Gottes Willen, was war das für eine Zeit? Aber wenn man solche Beispiele einseitig bringt und dann nicht sagt, dass auch christliche Könige und große, bewundernswerte jüdische Könige, ja, viele Frauen hatten, das ist heute nicht mehr nachvollziehbar.
Also ich bin bei Ihnen und sage, dass der historische Kontext mit einbezogen werden muss. Sie betrachtet das ja von heute. Und von heute würde man das auch in den anderen Fällen natürlich, selbstverständlich, als Pädophilie bezeichnen. Ich denke aber nicht, dass wenn Sie jetzt einen Kaiser oder auch einen jüdischen Geistigen von damals bezeichnen würden, dass dann der europäische, wenn jemand klagt, dass der Europäische Gerichtshof das als Herabwürdigung religiöser Lehren bezeichnen würde.
Ja, ich würde es als geschmacklos bezeichnen, weil man da dem Problem nicht näher kommt. Und das Problem, wenn man zum Beispiel die jüdische Religion nimmt und die christliche Religion nimmt und die islamische Religion, das sind Bruderreligionen. Und die christliche Religion war dann Jesus der Auffassung, dass da die Regeln, wie er sie verstand, die jüdischen Regeln nicht mehr richtig eingehalten wurden. Also hat er das Christentum gegründet. In Wirklichkeit hat Jesus gar nicht das Christentum gegründet, sondern er starb als Jude und war gläubiger Jude und Paulus hat das Christentum in Damaskus.
Wir müssen keine biblische Exegese hier machen, aber
man muss ja darauf antworten können. Und der Islam ist eine Bruderreligion, bei dem Maria die am meisten genannten Frau ist und Jesus ein bewunderter Prophet ist. Und ich glaube, wenn man über diese drei Religionen spricht, die für mich alle drei was Großes haben, dann sollte man eher über das sprechen, was sie verbindet und dann nicht so irgendwelche Punkte rausnehmen und sagen, das ist ja ekelhaft, was da die Christen gemacht haben. Die Christen fanden Sklaverei völlig okay.
Aber das haben Araber auch gemacht. Das haben sie in ihrem Buch zum Beispiel auch ausgeblendet. Ja,
ja, aber ich sage, nein, habe ich nicht ausgeblendet. Das können Sie im Koran nachlesen, eine der größten Aufgaben, die Mohammed seinen Jüngern stellt, ist, wenn er in einer guten Situation ist, etwas Positives erlebt hat, dass er Sklaven befreit.
Mohammed hat. Aber das haben in den arabischen Kulturen, die haben das nicht gemacht bis zum 19. Jahrhundert.
Aber Entschuldigung, die Sklaven, die gekauft wurden, wurden von Großbritannien, von Engländern gekauft und von Amerikanern.
Ja, aber was macht der Unterschied, ob ein Araber einen schwarz-afrikanischen Sklaven kauft oder ein Weißer?
Ich bin total gegen die Sklaverei. Aber Sie dürfen nicht sagen, das waren die Araber, sondern der Sklavenmarkt.
Denn alle waren daran beteiligt.
Halb Amerika wurde gefüllt mit dem Sklavenmarkt, richtig.
Ja,
jetzt ist es richtig. Und Sklaverei ist eine grauenvolle Sache. Und ich rede von Heuchelei, weil zum Beispiel, ich finde, das sollte man so aussprechen. Sklaverei war in früheren Zeiten angeblich was Normales. Alle haben es gemacht. Ich finde es inakzeptabel. Ich finde es inakzeptabel aus der heutigen Sicht. Und es war auch früher inakzeptabel, sonst hätte Mohammed nicht gesagt, der Prophet.
Aber es wurde ja auch abgeschafft. Ja. Es wurde ja abgeschafft. Und in den arabischen Ländern, ich weiß, es ist sehr heterogen und unterschiedlich, wurde es später abgeschafft. Und man hat auch dort noch heute, sagen wir mal, moderne sklavenähnliche Zustände. Also wenn den Hausmädchen oder wie auch immer die Pässe abgenommen werden.
Aber dasselbe, all das ist grauenvoll, dasselbe haben wir doch hier bei uns auch. Was ist denn Sexsklaverei anderes als Sklaverei? Meinen Sie, die Mädchen, die Prostitution machen, die ich nicht kenne, weil ich da nicht hingehe, aber die sind freiwillig da?
Das ist ja nicht systematisch
ein Teil unseres Systems, des westlichen Systems, dass Prostitution in den meisten Ländern erlaubt wird, dass wir, da gibt es ganz viele Berichte auch der Europäischen Kommission, dass es Sklaverei-ähnliche Arbeitsverhältnisse bei uns gibt und das ist eben kein muslimisches Phänomen, sondern ein Phänomen von Menschen.
Nein, ich habe nicht gesagt, dass es ein muslimisches Phänomen ist. Ich sage nur, dass es quasi ein menschliches Phänomen ist.
Ja, es ist grauenvoll.
Dass Menschen versklaven, Menschen vertreiben, Menschen führen Kriege.
Alles
das, was man kritisiert. Und dass es quasi unabhängig ist von Religion.
Richtig.
Unabhängig von...
Jetzt sind Sie auf dem richtigen Weg.
Ganz genau, aber in Ihrem Buch... gut, es heißt auch die große Heuchelei, wie der Westen quasi die Werte verrät, ja. Aber mir kommt es immer so vor, dass Sie klagen nur den Westen an. Versuchen Sie da irgendwie vielleicht ein Ungleichgewicht dann wieder auszugleichen?
Nein, ich stelle mich hinter eine Minderheit. Ich finde,
aber die Muslime sind keine Minderheit auf der Welt.
Die sind zumindest nicht im Westen eine Minderheit. Und sie werden im Westen mit Vorurteilen zugedeckt. Und ich fand immer, das, was die Generation meiner Väter richtig falsch gemacht hat, obwohl sie in einer Diktatur lebten und nicht alles machen konnten, was sie gerne gemacht hätten, war, wie sie mit der Minderheit der Juden umgegangen sind. Verbrecherisch. Und es hat sich keiner gewehrt. Und vielleicht hätte man auch nicht erwarten können, dass einer dafür sein Leben riskiert hätte. Aber man hätte Juden anders behandeln können. Man hätte einem jüdischen Nachbarn mal eine Information geben können, mithelfen können.
Das gab es ja auch natürlich. Ne?
Aber viel zu wenig. Mhm. Es war Feigheit. Und ich finde, dass wir heute dieses Feindbild, das wir gegenüber, diese Klischees, die wir gegenüber Juden aufgebaut haben, dass wir die heute gegenüber Muslimen im Westen aufbauen. Und ich stelle mich hinter eine Minderheit und versuche zu erklären, dass zum Beispiel in arabischen Ländern Gastfreundschaft ein ganz hohes Gut ist, dass die arabischen Länder in den letzten 200 Jahren kein einziges westliches Land angegriffen haben, aber hunderte Mal angegriffen worden sind von westlichen Ländern. Und ich versuche klarzumachen, dass Juden, Christen und Muslime gleichwertig sind. Und die Muslime sind nicht besser. Und das sage ich auch in meinen Veranstaltungen, wenn ein Muslim sich meldet, ich sage, sie sind kein Stückchen besser als ich. Oder als wir Christen oder als wir Juden. Aber sie sind auch nicht schlechter. Und weil Sie gerade von Sklaverei gesprochen haben, schauen Sie, der Mann, der die Unabhängigkeitserklärung Amerikas formuliert hat, Thomas Jefferson, ein Mann, von dem ich früher geschwärmt habe und wahrscheinlich indirekt immer noch ein bisschen schwärme, und der auch die französische Revolution beeinflusst hat, die Deklaration der Menschenrechte, der war total öffentlich gegen Sklaverei. Und er war dann amerikanischer Präsident und privat hatte er ein paar hundert Sklaven. Und das ist die Heuchelei, die ich anklage. Ich sage nicht, Muslime sind besser. Ich sage nur, Muslime sind genauso gut wie wir. Und ich bin zu diesem Ergebnis gekommen, als ich zum ersten Mal mit 18 Jahren mit dem Motorroller in ein arabisches Land gefahren bin, Marokko. Und ich hatte nur Vorurteile gehört. Und dann bin ich ein Jahr später wieder dorthin gefahren während des Algerienkrieges. Und ich studierte in Paris und habe nur Negatives gehört über die Araber. Und dann habe ich in Algier mit Franzosen Kontakt gehabt und ich habe gelebt bei Algerien und habe plötzlich gesehen, hallo, das sind Menschen wie du und ich. Und das Image hier, dass sie gewalttätig seien, dass sie die Frauen erniedrigen, dass das alles nicht stimmt. Das sind westliche Märchen. Darüber gibt es übrigens großartige Bücher von dem großen französischen Soziologen Gustave Le Bon, der auch das Bild, dass die Frau unterdrückt würde in diesen Ländern und von morgens bis abends geschlagen würde, dass das Bild einfach nicht stimmt.
Aber ich denke, also ich meine, Sie waren ja auch im Jemen. Ich kenne den Jemen nur jetzt durch Filme. Aber wenn ich die Bilder sehe und die Frauen wie Schatten über die Märkte huschen und quasi als Existenzen nicht stattfinden, dann würde ich das als Unterdrückung eines Menschen, wenn wir jetzt gar nicht über eines Menschen sprechen, selbstverständlich.
Also ich bin kein Anhänger der Burka, aber das ist für mich jetzt auch nicht das größte Thema. Ich weiß nur, dass hier bei uns in Deutschland die Frauenhäuser, wo Frauen vor ihren Männern fliehen, vor der Gewalt
Frauen
ihrer Männer.
Frauen haben hier dieselben Rechte wie Männer. Ich weiß, sie wird noch. Es gibt immer Baustellen, selbstverständlich.
Richtig, ja.
Aber wenn eine Frau im Iran das Kopftuch abnimmt und dafür ins Gefängnis kommt, das ist doch ein absoluter Unterschied.
Also sie kommt doch nicht ins Gefängnis.
Aber sie darf es nicht. Also man hat dort eine gewisse Kleiderordnung und ich sage auch, natürlich müssen andere Kulturen respektiert werden. Und wenn ich in den Iran gehe, selbstverständlich trage ich das auch. Ja?
Aber
das zu vergleichen mit Deutschland, weil Frauen hier auch im Frauenhaus sind, hier gibt es zumindest ein Frauenhaus. Also man könnte auch so argumentieren. Aber dass die Frauen gleichwertig sind, Frauen dürfen in Saudi-Arabien jetzt gerade erst Auto fahren, alle
applaudieren. Also Saudi-Arabien, aber Sie sagten ja, ich würde das immer verteidigen, das tue ich gar nicht. Saudi-Arabien-Verhältnisse in Saudi-Arabien kritisiere ich sehr scharf. Ich war einer der ganz wenigen, die mit dem früheren König Faisal gesprochen haben, die mit seinem Sohn Prinz Turki auch jetzt wieder gesprochen haben. Ich finde, dass da keine wirklichen Reformen stattfinden und das kritisiere ich auch. Ich finde, man sollte aber die Fakten kennen. Und die Fakten, Sie haben Iran genannt, die Fakten sind, dass im Iran 2/3 der Studenten Frauen sind. Und das Problem der Frauen, ich spreche mit jungen Frauen in der Straße, also wenn wir gemeinsam uns irgendwo einen Saft holen und die Frauen, die haben doch ihren Schal nicht da vorne hängen, der hängt ganz irgendwo da hinten, die sind viel stärker geschminkt als Sie. Die sind richtiggehend frech. Und
trotzdem dürfen sie nicht anziehen, was sie wollen. Aber es ist doch so, sie haben ja eine gewisse Kleiderordnung.
Bleiben wir doch mal beim Anziehen. Ich spreche also mit einem Mädchen, wir holen uns Saft, ich stehe da mit meinem Sohn und wir unterhalten uns und ich spreche übers Kopftuch und dann sagt diese junge Frau, wahrscheinlich Studentin, vielleicht 23 Jahre alt, das Kopftuch ist doch nicht unser Problem im Iran. Unser Problem im Iran ist, dass wir keine Jobs kriegen, dass wir keine Jobs haben. Und unser Problem, das ist häufig auch das Problem junger Männer, ist, dass sie die Jobs nicht kriegen durch amerikanische Sanktionen, die schon seit ganz, ganz vielen Jahren gültig sind. Und ich sage, lassen Sie mich mit dem Kopftuch, das hing da hinten. Man konnte es von vorne gar nicht sehen. Und sie war stärker geschwingt als ein deutsches Mädchen. Und sie sagt, hallo, helfen Sie uns, dass die Sanktionen abgeschafft werden und dass wir Jobs bekommen. Und ich nehme ein anderes Land, Libyen. Ich war da in vielen Familien. Die Mutter, die Frau, ist in einer libyschen Familie die Königin.
Ja, innen. Das ist Matriarch.
Aber immerhin
nach außen
innen.
Und ich frage, nach außen trägt der Mann die Familie. Das kenne ich auch aus lateinamerikanischen
richtig, ja.
Familien.
Aber ich wollte nur mal schildern, es gibt auch diese große Anerkennung. Und dieser libyschen Familie, da ist einer meiner Freunde, ist getötet worden von einem Kommando von Gaddafi. Und ich war in dieser Familie dann ein paar Mal. Die Mutter war die Königin. Und sie haben alles getan und hätten alles getan, was sie für sie tun können. Und all das muss man sagen, sie haben es eben sehr schön gesagt, nach draußen vertritt der Mann und zu Hause ist die Frau die Königin. Aber man sollte auch sagen, dass die Frau zu Hause häufig einen größeren Respekt hat als manche Frauen bei uns in Deutschland. Ich habe mal eine junge Iranerin, es war wieder eine andere Iranerin, die war Reiseleiterin und die war noch relativ streng gekleidet, weil sie eben staatliche Reiseleiterin war, hat den kurzen Mantel an und der Schal fing hier an. Und da war ein Fußball-Weltmeisterschaft und die haben mich zu sich nach Hause eingeladen. Erst wollte der Taxifahrer, die Frau hat dem Taxifahrer gesagt, ich entscheide. Und da hat sie entschieden, dass wir zu ihr gehen. Und zu Hause hat sie den Schleier abgeworfen, hat den Mantel abgeworfen, hatte Jeans an, hatte ein T-Shirt an. Und sie hatte einen richtig attraktiven jungen Mann, ihren Ehemann. Und sie hat ihm gesagt, machst du uns jetzt bitte was zu essen? Und dann habe ich ihr gesagt, sagen Sie mal, sind die Frauen auch so stark wie Sie hier, dass Ihr Mann jetzt das Essen macht? Und da hat sie gesagt, in jeder Ehe ist der Stärkere. Und manchmal ist das der Mann und manchmal ist das die Frau. Sie haben aber recht, wenn Sie sagen, dass die rechtliche Position der Frauen in der muslimischen Welt noch viel verbessert werden müsste und dass es ein großes Potenzial der muslimischen Welt gibt und das sind die Frauen. Und dass patriarchalische Strukturen das nicht erkannt haben und Männer das nicht zulassen wollen. Aber das ist kein Problem des Islam. Das ist ein Problem patriarchalischer Strukturen, wie Sie gerade eben selber eingeräumt haben, die es in Lateinamerika auch gibt. Ja,
selbstverständlich. Ich würde halt nur sagen, dass der Islam diese patriarchalen Strukturen, wie auch der Katholizismus damals, wir sind nun mal nicht mehr so religiös hier, das ist Fakt, ja? Dass er da quasi den Boden natürlich für bietet, selbstverständlich. Ja, also ich möchte jetzt auch nicht den Koran, der die Suren und so weiter auseinandernehmen, weil ich denke, Religion ist Privatsache und ich würde begrüßen, wenn der deutsche Staat noch viel säkulärer wäre, als er schon ist. Aber vielleicht könnte ich einfach mal fragen, wenn der Islam eine Religion des Friedens ist, wie Sie auch oft sagen, warum legen ihn dann so viele Gruppierungen oder eben Länder falsch aus offenbar? Also von mir aus nehmen wir Saudi-Arabien. Oder nehmen wir die Entwicklung in der Türkei, ja, wo man von einer Re-Islamisierung spricht. Also können so viele Leute denn falsch liegen? Ja?
Die Frage ist, ob nicht vor allem der Westen den Islam falsch auslegt. Und ich finde, dass der Westen den Islam falsch auslegt.
Aber wir können ja nicht die Politik da drinnen so sehr... Also wenn da, vielleicht darf ich mit diesem Zitat, dann können wir darüber reden. Erdogan hat ein Gedicht zitiert und da spricht er von... Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Kuppeln unsere Helme, die Minarette unsere Bajonette und Gläubigen sind unsere Soldaten. 2018. Er hat aus einem Gedicht zitiert. Ja? Also ich würde das relativ, also invasiv würde ich das bezeichnen, auch eine Stärkung des Islams und auch eine Stärkung des Islams eben im Ausland.
Also wenn er aus einem Gedicht zitiert, müsste ich den Zusammenhang kennen und... Und ich habe auch schon viele Gedichte zitiert und mache mir den Inhalt überhaupt nicht zu eigen. Ich kann nur Fakten feststellen. Ich weiß, dass seit 200 Jahren wir von arabischen Ländern nicht überfallen werden und von muslimischen Ländern, sondern muslimische Länder von uns überfallen werden. Ich weiß, dass der Terrorismus in der muslimischen Welt viele Menschen getötet hat. Ich weiß aber, dass christliche Politiker wie Bush 100-mal so viele Menschen getötet haben. Und ich glaube, wir haben viel mehr zu rechtfertigen, als die Muslime zu rechtfertigen haben. Und ich versuche einfach, das wiederhole ich mich gerne, immer wieder zu sagen, Muslime sind genauso gut, genauso viel wert wie Juden und Christen. Und das ziehe ich bis zur letzten Konsequenz
durch. Da fehlen noch ein paar Religionen.
Ja, würde ich auch bei anderen Religionen, ich würde sogar Atheisten mit einbeziehen. Wenn jeder Mensch der andere Menschen so behandelt, wie er selber behandelt werden möchte, ist für mich ein guter Mensch. Das ist die Grundregel. Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden willst.
Steht das nicht in der Bibel?
Die steht in. Das ist die Grundregel aller Weisen, ich glaube, steht auch bei Matthäus, ist aber auch eine Grundregel des Islam. Und wir haben das gegenüber den muslimischen Ländern nicht gemacht. Wir hauen die regelmäßig zusammen. Und wir haben da nicht eine Million getötet, sondern wir haben zig Millionen in den letzten Jahrzehnten und in den letzten Jahrhunderten getötet. Und es beginnt ziemlich genau, man kann, wir denken ja, viele Menschen denken ja, das ist eine völlig zivilisationslose Religion. Die islamische Hochkultur war die führende Hochkultur 8 Jahrhunderte lang. 8 Jahrhunderte lang, ich lese gerade ein wirklich großartiges Buch über die Entwicklung der Menschheit, und da heißt es, das eigentliche wissenschaftliche Zeitalter, das habe erst so begonnen mit 1800. Hallo, die Araber und die Muslime haben im Jahr 1000, im Jahr 1100, 1200, 1300 Forschungen betrieben, von denen westliche Forscher nur abschreiben konnten. Die haben auch, also Albertus Magnus, die haben auch kräftig abgeschrieben.
Aber die Zeiten sind vorbei.
Und dann geht nach 800 Jahren, richtig, dann geht nach 800 Jahren, im Jahr 1492, mit dem Fall von Granada. Granada war in Andalusien die letzte muslimische Hochburg und die Hochburg einer Hochzivilisation, die dem Westen in allem, dem christlichen Europa in allem überlegen war. Und da geht sie unter, so wie die römische untergegangen ist und so wie die griechische untergegangen ist. Und da beginnt der Aufstieg der Europäer, da beginnt der Aufstieg der Spanier, der Niederländer, der Engländer, der Franzosen und dann am Ende der Amerikaner. Und nach der arabischen Hochzivilisation kommen noch so 300 Jahre das Osmanische Reich, also der türkische Islam oder das Osmanentum. Und im Jahre 1800 sind die nur noch eine leere Hülse. Und da erobert 1798, Napoleon spürt es, die sind schwach, diese Kultur bricht zusammen. Und er erobert Ägypten. Und von dieser Zeit, vom Jahr 1800, gibt es einen Eroberungskrieg nach dem anderen. Und wir sollten, bevor wir über Väter reden, die mit ihrer Frau oder ihrer Tochter nicht mehr schwimmen gehen, können einfach viel mehr darüber reden, dass wir diese Länder jahrhundertelang mit Krieg überzogen haben, dass wir sie kolonisiert haben. Sie haben von Sklaverei gesprochen. Das, was wir dort mit Kolonisierung gemacht haben, das war Sklaverei.
Aber waren früher nicht ganz viele Christen da, wo jetzt ganz viele Muslime sind? Die wurden doch auch vertrieben. Ich meine, es liegt auch ein bisschen in der Natur der Menschen, oder nicht?
Also
Sind jetzt da, ihr müsst jetzt weg.
Das ist vielleicht Ihre Meinung, das mache ich es auch mal ein bisschen frech. Das ist vielleicht Ihre Meinung, meine ist das nicht. Es gibt etwas, was die wenigsten wissen über diese islamische Hochkultur. Die ist auch mit dem Schwert stark geworden, so wie die Europäer mit ihren Gewehren und Kanonen erobert haben. Aber es gab einen großen Unterschied. Wenn wir Christen, wenn wir Christen ein Land erobert haben, dann wurden alle gezwungen, entweder ins Christentum einzutreten oder sie wurden getötet. Wenn der Islam, wenn die islamische, die arabische Hochkultur ein Land eroberte, durften, das ist der ganze Stolz der islamischen Hochkultur, Toleranz, dann durften die Christen ihre Religion behalten, dann durften die Juden ihre Religion behalten. Und ich habe eben von dieser Hochkultur, die bis nach Spanien ging, gesprochen, Andalusien. In Andalusien hatten die Juden und die Muslime, die Juden und die Christen, eine wunderbare Zeit unter den Muslimen. Als dann die Christen im Jahr 1492 Andalusien zurückerobert haben, haben sie in einem unvorstellbaren Massaker über 100 Jahre lang die Juden vertrieben und die Christen vertrieben oder verbrannt. Und die Juden sind damals in arabische Länder, in muslimische Länder geflohen. Den Juden ist es unter den Muslimen immer besser gegangen als unter den Christen. Also wir müssen ein bisschen selbstkritisch sein. Und wir sollten auch sehen, dass es noch andere Kulturen gibt, außer der westlichen Kultur.
Die auch irgendwann mal aus der Hochphase rauskommen muss. Das ist ja auch der Lauf der Dinge. Das ist Geschichte einfach.
Richtig. So, und wie eines sie Tages ist. Verschwinden wird im Staub der Geschichte.
So ist es. so ist es immer gewesen. Machen Sie denn Unterschiede zwischen islamischen Strömungen? Ich meine, es ist ja wirklich sehr vielfältig, sehr heterogen. Ich würde jetzt, mir fallen jetzt die Sufi ein, die sehr mystisch sind. Und der Wahhabismus, den würde ich jetzt schon als sehr konservativ, ist vielleicht noch nett gesagt, aber machen Sie schon Unterschiede?
Die Unterschiede sind da. Und Sufismus, der mit der christlichen Mystik vergleichbar wäre, ist mir näher als Wahhabismus, aber auf meine Haltung kommt es da nicht drauf an. Und ich habe in den meisten muslimischen Ländern, die ich kennengelernt habe, zum Beispiel den heute gemachten Unterschied zwischen Sunniten und Schiiten überhaupt nicht gespürt. Den hat die Bevölkerung dort auch nicht gespürt. Ich habe mal eine Frau, die Mutter eines Mädchens, das bei einem amerikanischen Bombenangriff ihr Bein verloren hat, in Sabah Qusur, dem ärmsten Stadtteil von Bagdad, gefragt, ob sie Schiitin oder Sunnitin ist. Sie wusste es nicht. Das hat auch für die keine Rolle gespielt. Und mich geht es nichts an. Ich bin kein Muslim, ich bin Christ. Ich bin nur dafür, dass wir aufhören, diese Leute zu diffamieren und als Menschen zweiter Klasse darzustellen. Und der große französische linke, links, weit links stehende Philosoph Jean-Paul Sartre hat gesagt, wir haben die Algerier einfach wie Halbaffen behandelt. Und damit muss Schluss sein. Und wir fangen damit auch an, hier in Europa. Und dagegen wehre ich mich. Und ich hoffe, dass wenn heute die Juden in Schwierigkeiten wären, dass ich mich vor Juden stellen würde. Und ich hoffe, dass wenn Hindus in diese Schwierigkeit gebracht würden, ich mich vor die hinduistische Minderheit stellen würde.
Sie haben ja auch in Ihrem Buch einen Vier-Punkte-Plan beschrieben. Ein Punkt daraus, Sie schlagen vor, dass man einfach alles abzieht aus dem Mittleren Osten. Sage ich auch des Öfteren, alles raus, alles weg und erstmal selbst machen lassen, erstmal gucken. Glauben Sie aber dann, das ist ja der Punkt, glauben Sie dann, würde sich alles normalisieren? Wie lange würde das dauern? Wie würde das tatsächlich funktionieren?
Ja, also unsere Hilfe brauchen die nicht. Also wir sind ja jetzt gerade mal in den letzten 17 Jahren wieder mal kräftig einmarschiert nach 9/11. Und was ist denn besser geworden? Und in Afghanistan marschiert eine Großmacht nach der anderen ein. Da sind die Perser einmarschiert, da waren die Sowjets, da waren die Engländer noch früher und jetzt die Amerikaner. Was ist denn besser geworden? Nichts ist besser geworden. Ich habe alleine in Afghanistan zwei Waisenhäuser gebaut. Das eine Waisenhaus mit dem Geld meines Buches, das zweite Waisenhaus hat meine Stiftung gebaut. Ich möchte nie mehr Waisenhäuser bauen. Ich möchte nie mehr, dass wir eine Politik machen, bei der man anschließend Waisenhäuser bauen muss. Das zweite Waisenhaus, das ich gebaut habe, war für Kinder von Kunduz. Da hat ein deutscher Oberst den Befehl gegeben, einen gestrandeten Tanklaster anzugreifen und dann waren halt nur Zivilisten dort oder fast nur. Von den 134 Getöteten waren fast 130 Zivilisten. Und für die Kinder baue ich ein Krankenhaus, baue ich ein Waisenhaus und Schulen und wer weiß was. Und all das möchte ich nicht mehr machen. Und wenn man sagt, ja, wenn wir jetzt abziehen, ja, da werden die Taliban die Macht ergreifen. Lass die Afghanen entscheiden, wie es weitergeht.
Aber wäre es nicht so? Also so ganz ehrlich jetzt gefragt, würden nicht die Taliban die Macht ergreifen, weil sie eben auch den Rückhalt in der Bevölkerung haben?
In Afghanistan hat jeder, der gegen einen ausländischen Eroberer kämpft, Unterstützung durch die Bevölkerung. Und deswegen haben die Taliban starke Unterstützung in der paschtunischen Bevölkerung, die aber auch nur vielleicht die Hälfte der Bevölkerung ausmacht. Die Taliban haben, oder andersrum gesagt, die afghanische Bevölkerung wird nicht wollen, dass es ein reines Taliban-Regime geben wird. Und die Taliban werden Zugeständnisse machen müssen. Und sie werden sie auch machen. Und nochmal, wenn der Welt eines Tages die deutsche Politik nicht mehr gefällt und wenn wir zu linke Parteien haben, soll denn dann Amerika auch bei Deutschland einmarschieren? Oder soll denn irgendein arabisches Land in Deutschland einmarschieren? Oder China, weil wir die Muslime nicht richtig behandeln? Das ist doch alles keine Politik. Ich finde, wenn man an Selbstbestimmung der Völker und Selbstbestimmung der Menschen glaubt, muss man ihnen auch die Chance geben, ihre Dinge selber zu regeln. Und Afghanistan muss seine Zukunft selber finden. Und die Zukunft wird nicht einfach sein, das weiß ich auch.
Wenn Sie sagen, die sollen selbst bestimmen, Sie waren damals, sofern ich das korrekt gelesen hatte, waren Sie ja für die Unterstützung der Mujahedin durch die USA, als die Sowjets einmarschiert sind in Afghanistan. Manche würden sogar sagen, dass das die Geburtsstunde des internationalen Terrorismus war, mit der Unterstützung der Mujahedin.
Amerika hat für mich damals keine Rolle gespielt. Und da gibt es Berichte. Ich bin ja schon 1980, also ein halbes Jahr nach Beginn der sowjetischen Invasion, in Afghanistan zu Fuß über den Hindukusch nach Afghanistan reingelaufen. Und ich hatte kein politisches Anliegen. Ich habe für Flüchtlinge in Peshawar, die sind geflohen nach Pakistan, und das Elend der Flüchtlinge war so unglaublich groß. Und ich habe für Flüchtlinge in Peshawar damals 20 Millionen Mark gesammelt. 20, unvorstellbar. Betrag für heutige Verhältnisse. Und meine Sorge war, dass diese Flüchtlinge eine Chance bekommen, zurückzugehen und dass dieser Krieg beendet wird. Die Amerikaner haben später den Eindruck erweckt, als hätten sie den Krieg alleine gewonnen. Und da gibt es auch einen Mann, der hat ihn alleine gewonnen, weil er dann die Stinger-Raketen nach Afghanistan reingebracht hat. Der Krieg ist beendet worden, weil er nicht zu gewinnen war. Und ich habe mich zweimal mit dem Oberbefehlshaber der sowjetischen Armee, dem Generalfeldmarschall Akromejew, getroffen. Und wir waren beim zweiten Mal fast Freunde. Und wir konnten über alles reden. Ich habe nur gesagt, ihr werdet rausgehen müssen, weil keiner den Krieg in Afghanistan gewinnt. Und ich konnte mir nie vorstellen, nach all den schlechten Erfahrungen, die Perser, Engländer und auch Russen in Afghanistan gemacht haben, dass die Amerikaner noch mal so blöde sein könnten, da rein zu marschieren. Und es ist ihnen gegangen wie allen anderen. Sie haben verloren, der Krieg ist verloren.
Und sie bleiben trotzdem?
Naja, sie haben, das amerikanische Ziel ist, sie haben sich vier große Stützpunkte aufgebaut und ausgebaut, die sie als geostrategische Stützpunkte ansehen, mit denen man die asiatische Welt, also Iran und China, im Schach halten kann. Und darüber gibt es einen langen Pachtvertrag. Karzai, den ich auch gut kannte. Ich habe also nicht immer mit Mujahedin oder Taliban gesprochen, sondern ich habe auch immer mit der Regierung gleichzeitig gesprochen. Ich habe immer mit beiden Seiten gesprochen. Karzai hat sich geweigert, diesen Pachtvertrag zu unterschreiben. Sein Nachfolger hat ihn unterschrieben. Ob die Taliban das akzeptieren, dass die Amerikaner Luftwaffenstützpunkte haben, bezweifle ich.
Ich hätte noch gerne eine Frage zum Schluss. Ich habe gelesen, dass Sie ja immer noch Kontakt, nein, ich habe gehört in einem Podcast, so ist richtig, ich habe gehört, dass Sie immer noch Kontakt zu führenden Köpfen aus der Bundesregierung haben und dass Sie auch telefonieren. Dürfen Sie, können Sie sagen, was der Grund für den letzten Anruf war?
Den letzten Anruf, den ich bekommen habe?
Von der Bundesregierung.
Das kann ich nicht sagen, aber es war ein sehr erfreulicher Anruf in einer humanitären Sache.
Die Anschlussfrage vielleicht?
Das war ein Minister dieser Regierung, ein sehr wichtiger Minister.
Eine Anschlussfrage hätte ich noch. Sie haben ja auch Interviews geführt mit Assad damals, durch 2012.
15. Ja, mehrere, ja.
Ja. Stimmt, ja. Auf jeden Fall, wenn Sie ja in Kontakt sind mit der Bundesregierung, habe ich mich immer gefragt, ja, warum ist denn dann die Situation mit Syrien ja gerade so schlecht? Also es könnte ja sehr viel mehr vorangehen. Was jetzt auch Rückkehrer angeht, was Wiederaufbau angeht, Zusammenarbeit, Aufhebung der Sanktionen und so weiter und so fort. Da gibt es ja viele Baustellen tatsächlich. Und ich habe mir gedacht, wenn die Bundesregierung ja Rücksprache mit Ihnen hält, dann
würde ich so, wenn die so schlau wäre wie der ist, der weiß doch alles und so.
Naja, man könnte ja wenigstens
ein paar Tipps annehmen. Ich habe das ironisch, ja. Aber natürlich tausche ich mich aus mit führenden Mitgliedern der Bundesregierung. Und ich tausche mich aus über die Lage in Syrien. Ich habe, nachdem ich beim IS war, mich mit der Bundesregierung ausgetauscht, weil das ja auch ein Sicherheitsproblem für unser Land war. Die IS-Leute wussten immer, dass ich auch mit der Regierung sprechen würde. Und das ist eine ganz normale Staatsbürgerpflicht. Ich bin deswegen auch kein Journalist. Ich berichte aus diesen Ländern. Das können Sie nennen, wie Sie wollen. Und ich vertrete da deutsche Interessen. Und das deutsche Interesse ist, dass wir nicht ständig in Kriege verwickelt sind. Und ich sehe die moralische Aufgabe der Deutschen, wenn es überhaupt eine gibt, und ich finde, es gibt eine, nicht darin, dass wir das Leid in der Welt vergrößern, sondern dass wir vielleicht mithelfen, dass das Leid verringert wird. Also führe ich Gespräche. Und also hören manchmal deutsche Politiker sehr aufmerksam zu. Also sind manchmal deutsche Politiker auch hilfreich, wenn ich Kontakte brauche in der amerikanischen Administration. Es waren deutsche Politiker, die mir die Kontakte im Weißen Haus gemacht haben oder zur amerikanischen Administration. Und leider ist es so, dass es sehr viele deutsche Politiker gibt, sagen wir mal, ich sage es mal bescheiden, dass es viele Politiker in Deutschland gibt, die ähnlicher Meinung sind wie ich, die sich aber gegenüber den Amerikanern nicht durchsetzen. Wenn Deutschland in Europa eine Idee hat, dann sitzt Deutschland im Fahrersitz und kann viele seiner Ideen durchsetzen. Wenn Deutschland in der Politik des Mittleren Ostens eine Idee hat und Möglichkeiten sieht, also da gibt es ein Friedensangebot von Assad und da könnte man was machen und er hätte gerne Deutschland als Vermittler, dann sagt eben häufig der Sicherheitsberater des amerikanischen Präsidenten, ob er jetzt John Bolton heißt oder Susan Rice, sagt nein, haltet euch da raus. Und ich halte das für eine Fehleinschätzung der deutschen Politik, weil Deutschland inzwischen so stark ist, dass es eben nicht nur Mitläufer sein sollte, sondern Deutschland könnte sehr häufig bei Krisen eine Vermittlerrolle wahrnehmen. Deutschland hätte in der Syrien-Frage eine Vermittlerrolle spielen können und Deutschland hätte in der Iran-Frage eine Vermittlerrolle spielen können. Iran hat auf verschiedenen Umwegen gefragt, ob nicht Deutschland bereit wäre, im Konflikt zwischen Iran und Amerika zu vermitteln. Und sie hatten sogar einen deutschen Politiker, den sie sich gewünscht haben. Sie haben sich gewünscht, dass der Vermittler Schäuble hieß. Und die Vermittlung kam nicht zustande, weil die Bundesregierung nicht zugestimmt hat. Die Bundesregierung hat wahrscheinlich nicht zugestimmt, weil die Amerikaner nicht zugestimmt haben. Und dann bin ich mit einem Angebot der iranischen Führung, also Khamenei, nach Amerika gefahren und habe einem sehr hochrangigen Vertreter, der täglichen Zugang zum Präsidenten hatte, der amerikanischen Regierung ein Angebot der Iraner überbracht. Und der Punkt 1 von 5 Punkten heißt, wir wollen Frieden mit Amerika. Der Punkt 2 bezog sich auf die Nuklearverhandlungen. Das wurde dann auch sehr konstruktiv weitergeführt, bis eben Trump kam. Also das gibt schon Möglichkeiten für unabhängige Leute auch mal, ich sag's mal bewusst bescheiden, ich war nie Vermittler, ich war Postbote. Ich habe dann eine Botschaft weitergetragen. Und das ist manchmal auch die Pflicht, wenn man sieht, dass es eigentlich Lösungen gäbe. Also den Mittelost, den Nahostkonflikt, den ich ständig angesprochen habe, wie kann man den lösen? Da gibt es viele Ansätze, aber die wichtigste Lösung ist, dass man einen Frieden findet, eine Aussöhnung zwischen Saudi-Arabien und Iran. Das ist das Kernproblem. Solange man die nicht findet, geht da gar nichts. Deutschland könnte da eine wichtige Rolle spielen.
Vielen Dank, Herr Todenhöfer, für dieses Gespräch. Ihr Buch ist ein Plädoyer für den Frieden. Ich kann es empfehlen, es liest sich wirklich sehr gut, also es ist einfach gut geschrieben. Es sind auch viele Dinge drin, die ich nicht wusste. Und ich würde sagen, ich empfehle das und ich bedanke mich nochmal für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.
Das war der RT Deutsch Podcast.